Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 5. April 2025, gleich dem 16. Farvardin 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral, islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
Ein Mann ernährte sich und seine Familie von der Jagd und dem Fischfang. Eines Tages hatte er wieder sein Vogelnetz ausgelegt und verbarg sich hinter einem Erdhügel. Nach einiger Zeit kamen einige Wildtauben herbeigeflogen. Sie waren schon ganz in der Nähe des Fangnetzes, als der Vogelfänger zwei junge Männer herannahen hörte, die laut miteinander diskutierten. Schnell ging er zu ihnen und bat, »Bitte sprich nicht so laut, ich bin beim Vogelfang.« Da sagten die beiden, »Wir reden gerade über ein Thema, über das wir verschiedener Meinung sind. Dürfen wir das etwa nicht?« Der Jäger erklärte, »Die drei Tauben da drüben werden mir wegfliegen.« Da sagte einer der jungen Leute, »Wenn du willst, dass wir leise sind, dann musst du uns zwei von den Tauben abgeben.« Der Jäger bat inständig, »Ich ernähre mich und meine Familie von der Jagd und dem Fischfang. Seit heute Morgen warte ich darauf, dass ich ein paar Vögel fangen kann. Wenn ich euch zwei von den drei Tauben gebe, bleibt für mich und meine Familie nur eine übrig.« Da sagte der andere, »Du jagst doch jeden Tag, aber wir haben schon lange kein Wildfleisch mehr gegessen. Wir sind Studenten und heute würden wir gerne gemeinsam mit unseren Mitstudenten Taubenfleisch kosten.« Kurzum, der Jäger erklärte sich einverstanden, stellte aber eine Bedingung. »Ihr müsst mir etwas von eurem Wissen beibringen.« Die drei Tauben waren dem Mann ins Netz gegangen. Er gab den jungen Leuten zwei davon und sagte, »Seht, ich habe mein Versprechen eingehalten, nun erfüllt ihr eures.« Da sagten die beiden, »Wir bringen dir gerne unser Wissen bei, aber du wirst es nicht verstehen, weil du nicht studierst. Man muss viele Jahre lernen, um sich Kenntnisse anzueignen, die einem im Leben etwas nützen.« Der Jäger erwiderte, »Ich habe zwar keine höhere Bildung und ich weiß, dass der Mensch nicht alles an einem Tag lernen kann, aber ich denke, schon einfaches Wissen wird ihm irgendeinmal nützen, wenn er es sich aneignet. Da sagten die beiden jungen Leute, gut, dann hör zu. Wir beide haben über einen Khaje diskutiert. Khaje ist ein Mensch, welcher weder männlich noch weiblich ist. Und wir haben darüber diskutiert, ob ein Khaje gemäß Islam wie Frauen oder wie Männer erbt. Der Jäger bedankte sich und ging nach Hause. Am nächsten Tag warf er sein Netz ins Wasser. Nach langem Warten ging ihm ein wunderschöner Fisch ins Netz. Behutsam legte er ihn in einen Eimer mit Wasser und brachte ihn nach Hause. Zu Hause bewunderte auch seine Frau den Fisch. Sie riet ihrem Mann, »Hey, es ist schade, dass wir ihn verkaufen oder essen. Wir sollten ihn dem König bringen, damit er ihn in seinem Marmorbecken aufbewahrt. Er wird uns sicher dafür belohnen.« Der Mann brachte den Fisch in einem schönen Gefäß zum Palast. Gerade hatte man das Wasser in dem großen Marmorbecken gewechselt und einige schöne Fische tummelten sich darin. Der König und seine Minister standen ganz in der Nähe und genossen den Anblick. Da trat der Mann mit seinem schönen Fisch vor. Der König nahm das Geschenk an. Als der Diener den Fisch zu dessen Artgenossen ins Becken gleiten ließ, war deutlich zu sehen, dass dieser Fisch in seiner Schönheit alle übertraf. Der König hatte Gefallen an dem Fisch und versprach dem Fischermann 1000 Tuman, was damals noch sehr viel Geld war. Da flüsterte einer der Wesire dem König ins Ohr, 100 Tuman hätten genügt. Das Meer ist voller schöner Fische. Es kann sein, dass auch viele andere dir einen solchen Fisch bringen. Und dann musst du sie auch so hoch belohnen. Der König aber sagte, »Versprochen ist versprochen.« Doch der geizige Wesir meinte wieder, »Du kannst doch eine List anwenden. Wir fragen den Fischer, ob es ein männliches oder ein weibliches Tier ist. Wenn es männlich ist, sagen wir ihm, er soll ein weibliches Tier bringen. Und ist es weiblich, verlangen wir ein Männchen von ihm. Da er aber nicht noch einmal einen solchen Fisch fangen kann, wird er klein beigeben, und wenn wir ihm dann 100 statt 1000 Tuman geben, zufrieden sein.
Weil der König schwieg, sagte der Wesir zum Fischermann, »Kannst du uns sagen, ob dieser Fisch ein Männchen ist oder ein Weibchen?« Der Fischer witterte eine List. Plötzlich fiel ihm auch wieder das Wort ein, das er am Vortag von den beiden jungen Männern gelernt hatte. Da nutzte er sein neues Wissen und sagte, »Dieser Fisch ist weder ein Männchen noch ein Weibchen. Es ist ein Khaje.« Da mussten alle lachen und der König, dem die schlagfertige Antwort des alten Fischers gefiel, ordnete an, dass man ihm nicht nur 1000, sondern 2000 Tuman geben soll. Während der Mann freudig zu seiner Frau nach Hause ging, dachte er bei sich, es stimmt doch, dass alles, was der Mensch lernt, ihm eines Tages nützen wird, und wenn es nur ein neues Wort ist. Nach dieser Geschichte aus Kelile Vademne folgt das Sprichwort Agar khahi ke be rishet nakhandand befarma ta kharat mohkam bebandand. Ein Mann kaufte einen Esel und sagte zu seiner Frau, freu dich. Ab heute haben wir ein Tragetier. Sag, was ich dir auf dem Basar besorgen soll. Freu dich, bat die Frau um Obst, einen Stoff und so weiter. Der Mann ging zum Markt, kehrte aber nach einer Stunde müde und blass zurück. Die Frau sagte, was ist passiert? Der Mann brachte den Esel in einen Winkel im Haushof und erklärte dann, ich werde nicht wieder in den Basar gehen. Die Frau fragte nach dem Grund, doch der Mann wiederholte nur seinen Satz. Frag mich nicht, ich will nicht noch einmal in den Basar. So wartete seine Frau einige Tage ab und erklärte dann, lass uns gemeinsam zum Basar gehen. Erst weigerte sich ihr Mann wieder, bis er schließlich dann doch einwilligte. Sie zogen gemeinsam zum Basar. Am Eingang band der Mann seinen Esel fest. Sie gingen in den Basar und machten viele Einkäufe. Gerade wollten sie zu ihrem Esel zurückkehren, als sie plötzlich das Tier erblickten, wie es im Basar hin und her rannte, wobei es diesen und jenen anstieß und Ärger und Gelächter hervorrief. Der Mann ließ alles, was sie gekauft hatten, bei der Frau. Er eilte herbei und versuchte, seinen Esel einzufangen. Das Tier war aber wegen dem Lärm der Menschen sehr verschreckt und der Mann hatte große Mühe, es einzufangen. Mitsamt Esel zu seiner Frau zurückgekehrt, sagte er dann zu ihr, »Weißt du nun, weshalb ich nicht mehr in den Basar möchte?« Da sagte die Frau, »Du bist doch selber schuld.« »Wie? Ich bin schuld?« »Ja«, sagte die Frau, »weder der Basar hat Schuld noch der arme Esel. Jedem kann der Esel davonlaufen und die Leute machen sich dann darüber lustig.« »Du bist unerfahren.« »Was? Ich bin unerfahren?« rief der Mann. »Ja«, stellte seine Frau fest. »Du weißt nicht, wie du den Esel anbinden sollst. Du musst ihn fest anbinden. Hast du denn nicht gehört? Wenn du möchtest, dass man dich nicht auslacht, dann sag, sie sollen deinen Esel gut festbinden.« Nun, liebe Hörer, das war also der Satz, der sich als Sprichwort eingebürgert hat. Und man benutzt ihn, wenn jemand von Anfang an eine Sache nicht richtig durchführt, so dass die anderen ihn tadeln und auslachen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homo Yunus Shajarian mit dem Titel Shabohang.
دانی که در شهر شبها نوا خوانی. بمان با من امشب که دلتنگم، چرا از شب من گریزانی؟
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Zu den wichtigsten Wissenschaften, die unter den Muslimen Verbreitung fanden, gehört die Astronomie. Die muslimischen Gelehrten zogen die Methoden des Ptolemäus und die astronomischen Errungenschaften der Iraner und Inder heran und erzielten Fortschritte in der Astronomie. Sie bauten verschiedene Sonnenuhren, Astrolabien und astronomische Beobachtungsgeräte sowie Mittel zur Zeitmessung. Die Astrolabien der Muslime waren sehr präzise. Die Forschungsergebnisse in der Astronomie über die Zeitmessung wurden zur Grundlage eines wichtigen Wissensgebietes, auf dem vorher die westliche Welt keine Erfahrung gesammelt hatte. Zu den wichtigsten Errungenschaften der Muslime gehörten ihre Anstrengungen zur Feststellung der besonderen Eigenschaften des Planeten Erde. Wie die Geschichte belegt, hat der Abbasiden-Kalif Mamun die Sternkundigen angewiesen, den Umfang der Erde zu berechnen. Auf der Grundlage der Studienmethoden ihrer Vorgänger, insbesondere der griechischen Gelehrten, entwickelten diese eine neue interessante Methode, und eine weitere Neuerung fand Abu Rayhan Biruni bei der Berechnung des Erdumfangs, nämlich mit Hilfe seines Astrolabiums, welches er in seinem bekannten Werk über die Geodäsie beschrieb. Die Bemühungen der muslimischen Gelehrten auf dem Gebiet der Astronomie begannen mit der Übersetzung von Werken des Ptolemäus. Daraufhin wurden zahlreiche Erläuterungen zu den Schriften von Ptolemäus angefertigt und die muslimischen Gelehrten übten in vielen Punkten Kritik an seiner Anschauung. Daraus gingen gegenläufige Theorien hervor. Die Theorien, die sie herausgaben, sind heute als Vorgänger der Kopernikus-Theorien bekannt. Es blieben drei Übersetzungen und eine größere Anzahl von Kommentaren zu den astronomischen Werken von Ptolemäus erhalten. Das Studium der Werke dieses griechischen Gelehrten war Ausgangspunkt der Sternbeobachtungen der Muslime und ihrer Sterntabelle, die sich Zitsch nannten. Die Zahl dieser Zitsch in der islamischen Welt belief sich auf 220. Bei ihren Beobachtungen haben die muslimischen Astronomen versucht, die astronomischen Eigenschaften der Sterne zu erkennen. Sie gelangten an detaillierte astronomische Informationen. Eine der wichtigsten Fragen in der Astronomie ist die Feststellung der Dauer des Sonnenjahres gewesen. Die aufeinanderfolgenden Sternbeobachtungen der Muslime im Zusammenhang mit diesem Ziel führten zu der Anfertigung eines Kalenders in der islamischen Welt, zum Beispiel des Kalenders von Al-Battani, 9. Jahrhundert. Er berechnete die Länge des Sonnenjahres auf 365 Tage, 5 Stunden, 46 Minuten und 24 Sekunden, also bis auf rund 2 Minuten genau. wegen der wiederholten Himmelsbeobachtungen. Für die Aufstellung der Sterntabellen machten die muslimischen Astronomen neue Entdeckungen und stellten fest, dass vorherige astronomische Theorien zum Teil Irrtümer aufweisen. Aufgrund der Sternbeobachtungen hegten sie Zweifel an der Theorie des Ptolemäus. Zum Beispiel hat Ibn Sina, Avicenna, aufgrund seiner Himmelsbeobachtungen die Ansicht des Ptolemäus, dass die Erde der Mittelpunkt unseres Planetensystems sei und sich sogar die Sonne um die Erde drehen soll, ernsthaft angezweifelt.
Auch Hodja Nasiruddin Tusi war nicht mit der Anschauung Ptolemäus einverstanden und die anderen Gelehrten in der islamischen Welt schlossen sich seiner Meinung an. Nach Nasiruddin Tusi haben weitere Gelehrten wie Abu Reyhan Biruni und Ibn Heysan nacheinander die Ansichten des Griechen kritisiert. Viele Sachverständige sind der Überzeugung, dass Kepler und Kopernikus ihre astronomischen Theorien unter dem Einfluss der muslimischen Gelehrten, vor allen Dingen Hodja Nasiruddin Tusi, aufgestellt haben. Beobachtet man die Entwicklungsgeschichte der Astronomie unter den Muslimen, zeigt sich, dass sie genau wie in der Medizin erhebliche Erfolge erzielten. Eine der muslimischen Gelehrten, die Wertvolles in der Astronomie erreichten, war Ahmad ibn Abdullah Marwazi. Er beschäftigte sich von 825 bis 835 nach Christus mit der Himmelsbeobachtung, stellte Theorien über astronomische Fragen und die Messung der Erde auf und lieferte Richtlinien für alle Sternentabellen. Marwazi hat in seiner Mondtheorie verschiedene Tabellen über die Bewegung des Erdtrabanten angefertigt. Al-Batoni, der zwischen 850 und 869 in Haran, heutige Türkei, auf die Welt kam, ist ebenso ein großer Mathematiker und Astronom gewesen und wurde von den muslimischen Gelehrten wegen seiner neuen Theorien geschätzt. Andere Gelehrten wie Abu Reyhan Biruni haben Kommentare zu den Theorien von Al-Batoni geschrieben und Kopernikus ist bei seinen Theorien über die Sonnenbewegung eindeutig von Al-Batoni inspiriert worden. Eine der astronomischen Tabelle Al-Batonis, in dem seine laufenden Himmelsbeobachtungen enthalten waren, haben großen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Astronomie in Europa gehabt. Auch Abul-Wafa Buzjani hat viele Neuerungen in die Astronomie eingebracht. Buzjani wurde 1940 nach Christus in dem Ort Buzjan in Khorasan, Nordost-Iran, geboren. Seine astronomischen Untersuchungen führte er in einer Gegend in der Nähe von Bagdad durch. Er arbeitete mit Abu Reyhan Biruni bei der Feststellung der Mondfinsternisse zusammen. Biruni versuchte in Khwarazm und Buzjani in Bagdad durch ihre Himmelsbeobachtungen die Zeitunterschiede und die Unterschiede zwischen den Längengraden der beiden Städte Khwarazm und Bagdad um die Mittagszeit festzustellen. Buzjani hinterließ wertvolle Werke, darunter seine vollständige astronomischen Ausführungen und Tabellen. Darin beschreibt er auch die Anfertigung eines Gerätes zur Messung der von Entfernung Berghöhen und Flusslängen usw. Dieses Gerät wurde auf einer horizontalen Unterlage angebracht und konnte zahlreiche Funktionen eines Astrolabiums erfüllen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bijan Kamkar mit dem Titel Avaye Baran, auf Deutsch Klang des Regens.
I'm just a man.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Dieses Mal geht es darum, dass es gegen die islamische Moral verstößt, einen Vertrag zu brechen. Ein wichtiges Merkmal für die islamische Moral ist die Treue zu einem Bündnis, nicht nur zu einem Glaubensbündnis, sondern auch zu sozialen, wirtschaftlichen, politischen und militärischen Abmachungen und Verträgen. Jeder Mensch, unabhängig davon, welcher Religion er angehört, welche Staatsangehörigkeit er besitzt oder welcher Ideologie er folgt, weiß die Treue zu Verträgen zu schätzen, und daher gilt jede Vereinbarung zwischen zwei Völkern, zwei Staaten und sogar zwischen nur zwei Personen als achtbar. Außerdem wird durch die Treue zu Vereinbarungen und Verträgen Vertrauen aufgebaut und werden Beziehungen gefestigt. Es schadet dem Ansehen einer Gemeinschaft, einer Regierung oder von Personen, wenn sie gegenüber ihren Vereinbarungen keine Verantwortung verspüren und sie beiseite lassen. Allerdings muss bei einer Vereinbarung und bei sozialen, politischen, wirtschaftlichen und militärischen Verträgen und so weiter beim Abschluss im Voraus berücksichtigt werden, inwieweit man in der Lage ist, sie einzuhalten. Wie bereits gesagt, sollte uns klar werden, dass die religiösen Überzeugungen der Einzelnen die sicherste und stärkste Garantie für die Einhaltung der moralischen Werte und der Abstinenz von Antiwerten bieten. Die bitteren Erfahrungen der vergangenen Jahrhunderte und unseres heutigen Zeitalters lehren uns, dass die Macht- und Vermögenszentren nur so lange ihre Zusagen einhalten, wie ihre Interessen gedeckt werden, und sofort einen Vertragsbruch begehen, falls sie spüren, dass die Treue zum Vertrag zu ihrem Nachteil ist. Die Vernunft und Religion gebieten uns jedoch, nicht gleichgültig zu bleiben, sondern entsprechend zu reagieren, wenn der Feind gegen Vereinbarungen verstößt. Im Koran steht sogar, dass immer, wenn ihr merkt, dass der Feind einen Vertragsbruch plant, ihm zuvorkommen sollt und bevor er selber Vertragsbruch begeht, ihr als Erster den mit ihm getroffenen Vertrag auflöst. So steht es im Vers 58 der Sure 8 an voll, nämlich: Und wenn du dann von irgendwelchen Leuten Verrat befürchtest, so verwirf ihnen die Verpflichtung in gleicher Weise. Thank you. Das erste Bündnis, welches alle Menschen, egal welcher Herkunft, geschlossen haben, ist das Bündnis der menschlichen Urseele mit Gott. Die Urseele hat sich bei diesem Bündnis verpflichtet, nur Gott zu dienen. Über dieses Bündnis sagt Gott in der Sure 36, Yasin, in den Versen 60 und 61, »Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind, und dass ihr mir dienen sollt, das ist der gerade Weg Gottes.« Gott hat den Menschen sehr großen Lohn für die Treue zu diesem Bündnis verheißen, besonders den wahrhaftigen Gläubigen, nämlich, dass er ihnen helfen wird und sie verteidigt, sie über den Feind siegen lässt und ihre Ehre und Würde in dieser Welt bewahrt. Er hat verheißen, dass er sie ins Paradies einkehren und in der Gesellschaft der großen Gottesfreunde sein lässt. Der Koran sagt an einer Stelle im Vers 111 der Sure 9, Toba, »Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachungen als Allah?« Die besten Abmachungen, die am meisten Ruhe und Zuversicht spenden, sind jene, welche die Gottgläubigen mit dem Schöpfer der Welten schließen. Ihr Erfolg wird eintreten. Daher spricht Gott im Anschluss an den obigen Satz in der Sure 9, »So freut euch eures Handels, den ihr mit Gott abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg.« Die Treue zu einer Vereinbarung und Verträgen gehört zu den Grundsätzen, welche die islamische Morallehre besonders betont. Diese Treue setzt Gottesfürchtigkeit voraus und damit jene innere Kraft, welche den Menschen davon abhält, ein Versprechen zu brechen. Der Koran hebt den Wert der Vertragstreue im Vers 76 der Sure 3, Ali Imran, folgendermaßen hervor. Ja, wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Gemäß dem wahren Islam ist die Treue zu Abmachungen also eine Pflicht, die dem Menschen obliegt. Der Mensch verspürt diese Verantwortung besonders dann, wenn er weiß, dass er einst vor dem Gericht der göttlichen Gerechtigkeit Rede und Antwort stehen muss. In diesem Zusammenhang spricht Gott im Vers 34 der Sure 17, Isra, und erfüllt die eingegangene Verpflichtung. Gewiss, nach der Erfüllung der Verpflichtung wird gefragt werden. Wir sehen damit, dass zwei Grundprinzipien, nämlich der Glaube an Gott als zentraler Mittelpunkt und an die Rückkehr zu ihm, zwei feste Stützen für die Ausführung von Abmachungen und Verträgen sind. Denn ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass Gott auf die Verpflichtungen, die er eingegangen ist, achtet, und der davon überzeugt ist, dass er morgen im Jenseits wegen seiner Abmachungen zur Rechenschaft gezogen werden wird, wird gar nicht erst daran denken, einen Vertrag zu brechen. Zumal der Prophet gesagt hat, wer Abmachungen nicht einhält, hat keine Religion. Aus Misan al-Hikma, Seite 742. Trotz all der guten Ratschläge und klaren Kennzeichen gibt es profitgierige und opportunistische Leute, die sich unter falschen Vorwänden vor der Durchführung von Abmachungen drücken. So kann es sein, dass sie unter dem Einwand, die andere Partei sei sündig, die Vereinbarung mit ihnen verletzen. Aber Imam Baqir, Friede sei mit ihm, erklärt eine solche Einstellung für falsch und sagt, laut Kafi Band 2, Seite 162, es gibt drei Handlungen, bei denen Gott niemandem gestattet, sie abzulehnen, und zwar die Erfüllung der Pflicht für ein anvertrautes Gut oder dessen Aushändigung, die Treue zu einer Abmachung und einem Bündnis und die gute Behandlung von Vater und Mutter, ob Rechtschaffene oder Sünder. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es ein hoher religiöser, moralischer und menschlicher Wert ist, Abmachungen und Verträge zu achten und einzuhalten. An der Treue zu Verträgen zeichnet sich die Wahrhaftigkeit eines Menschen ab, nämlich die Übereinstimmung zwischen Wort und Tat. Anhand der Wahrhaftigkeit lässt sich der Charakter einer Person beurteilen und lassen sich die wahren Gläubigen von den Heuchlern unterscheiden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.